SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Vielleicht haben Sie den Song schon an den ersten Takten erkannt. Es ist Bologna von der österreichischen Band Wanda. Mit dem Hit hat die Band vor 10 Jahren einen regelrechten Wanda-Hype ausgelöst. Mit dem Erfolg, da begann für die Band auch das Rockerleben. Ständig auf Tour, viel Alkohol, kaum Schlaf. Über diese aufregende und aufreibende Zeit schreibt der Sänger der Band, Marco Wanda, in seinem ersten Buch. Dass es uns überhaupt gegeben hat, heißt es. Was das Schreiben für ihn bedeutet, darüber spreche ich mit ihm hier im Lesenswert-Magazin. Außerdem gibt es neue Bücher, unter anderem von Annie Ernaux und Thomas Melle. Und wir erfahren, dass Greta Garbo die erste große Liebe der Autorin Angela Steidele war. In ihrem neuen Roman Ins Dunkel folgt sie Garbo und Marlene Dietrich durch ein düsteres 20. Jahrhundert. Auch mit Steidele spreche ich hier im Lesenswert-Magazin. Erst aber etwas Musik und natürlich hören wir jetzt noch mal ganz in Ruhe Bologna von Wanda. Wir packen es, dass wir es nicht packen. Das ist das Motto der Wiener Band Wanda. Auf wienerische Art stapeln sie da etwas tief, denn mit Songs wie Bussi Baby, Bologna oder Columbo lösten sie einen regelrechten Hype aus. Bekannt sind Wanda für sehr griffige Textzeilen wie diese: Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für Amore, Amore. In meiner Unizeit, da war das fast schon sowas wie ein Schlachtruf, wenn es besonders stressig wurde oder wenn wir natürlich nach den Prüfungen endlich gefeiert haben. Über seinen Weg zur Musik und dem Großwerden der Band Wanda hat Marco Wanda ein Buch geschrieben, das es uns überhaupt gegeben hat, heißt es. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Marco Wanda.
Schönen guten Tag.
Dass es uns überhaupt gegeben hat, ist eben der Titel. Ich finde, das klingt so ein bisschen erstaunt. Wenn Sie zurückschauen, sind Sie überrascht, dass das alles so geklappt hat, wie es geklappt hat?
Ich staune immer noch, dass man auch in diesem Jahrhundert einmal mehr zu einer Gitarre greifen kann. 6 Akkorde spielt und davon leben kann. Das ist großartig.
Und dass man auch eine Menge bewegen kann. Also wenn ich an Ihre Konzerte denke, das sind ja wirklich Massen an Menschen, die alle mitgehen, mitschwitzen, mitjubeln, mitkreischen. Ich finde, die Musikvideos hingegen, die waren immer sehr cool, auch sehr ästhetisch. Es war für mich immer so ein krasser Kontrast. Wie blicken Sie da zurück? Was würden Sie sagen? Was hat es vielleicht auch diese Live-Situation Ihnen gegeben?
Also grundsätzlich hat sich diese Band in erster Linie nicht gegründet, um Erfolg zu haben. Also daran war in Österreich vor in etwa 14 Jahren überhaupt nicht zu denken. Hier gab es nicht eine derartig blühende kommerzielle Musiklandschaft wie in Deutschland etwa. Also in der Zeit, in der wir angefangen haben, haben Radios nicht mal österreichische Bands gespielt, wenn es überhaupt mehr als 5 gab damals. Und dann hat sich eine hochinteressante Generation an österreichischen Musikschaffenden in Wien speziell herauskristallisiert. Und ich durfte Teil davon sein. Und ich darf seit 14 Jahren das Gefühl haben, über meine Musik Menschen zusammenzubringen. Ich erlebe die Gleichheit unter Menschen in keinem anderen Szenario stärker als bei einem Konzert.
Gleichheit meinen Sie eben, weil alle gemeinsam zu der Musik irgendwie verbunden sind?
Ja, wir sind so rational. Wir leben alle in einer kapitalistischen Turbo-Leistungsgesellschaft. Und ein Konzert ist ja nicht über den Intellekt zu erfassen, sondern ein Konzert ist etwas Archaisches, etwas, in das wir unsere Gefühle projizieren. Und das begeistert mich seit 14 Jahren immer und immer wieder.
Ja, was Sie auch schreiben, dass eben es eigentlich nichts Schöneres gäbe für eine Band, als groß zu werden und auch zu fühlen, wie dann, Sie sagen, wie die Sterne langsam zusammenlaufen und alle in eine Richtung weisen. Es ist ein irrer Trip. Das Großwerden ist ja das eine, aber auch dann groß zu sein, groß zu bleiben, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Was hat Ihnen da am meisten Kraft gekostet?
Man ist jung, man hat einen Traum, man möchte Menschen zusammenbringen. Wir kamen alle aus einer Punk-Szene, also da ging es eher um ideelle Werte als jetzt um kommerzielle. Und auf einmal wird man berühmt und hat finanzielle Verpflichtungen, spürt einen gewissen Erwartungsdruck. Ich glaube, ich habe mehr Interviews gegeben in den letzten 10 Jahren, als ich Gespräche geführt habe mit echten Menschen. Man zahlt einen gewissen Preis, aber tatsächlich zahle ich ihn gern, weil das, was ich tue, liebe ich und über das definiere ich mich.
Ja, dass Sie es lieben, das merkt man natürlich auch vor allen Dingen in den Texten. Sie haben diese Texte geschrieben, Sie sind der Sänger und der Songwriter von Wanda. Und ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, quasi wie ikonisch manche Textzeilen auch einfach schon sind. Und auch der Tante Ciccarelli hat in Bologna Amore gemacht, in ihrem Song Bologna. Wie kam denn die Tante Ciccarelli, Amore und Bologna zusammen?
Dazu muss man das Buch lesen.
Vielleicht ein kleines Schmankerl.
Aber zum Buch möchte ich vielleicht noch was sagen, weil ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt zuhört, unbedingt so viel mit meiner Band anfangen kann. Vielleicht gibt es auch Menschen, die mich gar nicht kennen. Diesen Menschen möchte ich sagen, das Buch ist auch lesenswert, wenn man diese Band nicht kennt. Es ist in erster Linie ein Buch über das Leben, über Rückschläge, über Erfolge, über den Weg zur Resilienz, über Verlust, über Freundschaft. Ja, das sind so die Dinge, die beim Lesen wahrscheinlich hängen bleiben.
Genau, über Freundschaft natürlich, weil Sie sind ja zu fünft bei Wanda gewesen zu Beginn oder auch sehr lange und 5 Bandmitglieder. Heute sind noch 3 aus dem ursprünglichen Team mit dabei. Welche Rolle hat denn Freundschaft gespielt für Sie 5? Also wäre das ohne Freundschaft vielleicht auch gar nicht möglich gewesen?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Diese Band war auf Freundschaften aufgebaut und das hat uns über lange Strecken geholfen, nicht den Verstand zu verlieren.
Und welche Rolle hat da vielleicht auch sowas wie eben Amore gespielt? Also Amore eben, ich hatte es ja schon gesagt, in dem Hit Bologna. Amore war auf dem ersten Cover zu lesen ihres ersten Albums. Es hieß auch Amore. Und ein Kollege hat mal zu Ihnen gesagt, Ihre Texte erinnerten ihn an Shakespeare. Es ginge oft um eine unmögliche Liebe in Anbetracht einer gespaltenen Welt. Also wie viel Amore steckt in Ihren Texten?
Oh, wissen Sie, das ist alles so lang her. Meine Texte beschäftigen sich immer mit demselben, Leben, Liebe, Tod, mit den großen Themen, mit dem Hinfallen, mit dem Aufstehen und dem Weitermachen.
Aber Sie schreiben zum Beispiel, dass wenn Sie die Musik von Ihrem Kollegen Voodoo Jürgens hören, dass Sie da an die Lyrik von H.C. Artmann denken müssen. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie irgendwie literarische Vorbilder?
Literarische Vorbilder habe ich in dem Sinne nicht. Ich war 10 Jahre lang bemüht, meine eigene Sprache als Schriftsteller zu entdecken. Und ich denke doch, mit diesem Buch ist mir das gelungen.
Aber Sie schreiben schon in Ihrem Buch, dass Autoren aus der Beat-Generation, wie zum Beispiel Jack Kerouac oder Allen Ginsberg, dass Sie deren Texte zumindest gerne gelesen haben. Und diese Texte der Beatniks, die sind ja sehr reduziert, aber auch gleichzeitig auch sehr musikalisch. Haben diese Autoren nicht vielleicht auch irgendwie Ihr Schreiben geprägt?
Wissen Sie, ich bin kein Techniker und ich glaube, wenn man zu verkopft schreibt, dann spürt ein Leser nichts mehr. Insofern habe ich mich einfach bemüht, meine eigene Sprache zu entdecken.
Und das heißt, Schreiben ist für Sie keine Kopfsache, sondern mehr eine Gefühlssache?
Grundsätzlich hatte das Schreiben dieses Buches für mich persönlich etwas zutiefst Therapeutisches. Also ich habe versucht, jedes Gefühl einmal wahrzunehmen, einmal zu sehen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schmerz gefühlt werden will. Schmerz geht nur weg, wenn man ihn fühlt, wenn man ihn sieht.
Der Musiker und Autor Marco Wanda über sein Buch, das es uns überhaupt gegeben hat. Der Band erscheint am Dienstag, am 19. August im Zscholnay Verlag und hat 288 Seiten. Danke Marco Wanda für das Gespräch.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Jalousie und auch schöne Haut auf deinem Bauch, nur wir zwei wie im Traum.
Lambo von der Band Wanda. Ja, Marco Wanda scheut sich nicht, in seinem Buch auch über die eigenen abgründigen und unsympathischen Seiten zu schreiben. Etwa wenn er Hotelzimmer zerlegt hat, wie es von einem Rocker erwartet wird. Ebenfalls schonungslos, aber mit mehr literarischem Anspruch, umkreist die französische Autorin Annie Ernaux ihre Familiengeschichte. Die Literaturnobelpreisträgerin nennt sich Ethnologin ihrer selbst. Erst in diesem Frühjahr ist bei Surkamp das Buch »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus« erschienen, in dem Ernaux vom Abschied von ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter erzählt und über das Vergehen des Lebens und der Zeit nachdenkt. Weniger häufig hat Ernaux über ihre Liebesgeschichten geschrieben, in »Eine Leidenschaft« oder »Der junge Mann« zum Beispiel, aber auch in »Die Besessenheit«. Das ist ein schmales Büchlein, das im Original 2002 herauskam und in dem sich Annie Ernaux von ihrer leidenschaftlichen, ja man muss sagen, obsessiven Seite zeigt. Dina Netz stellt uns »Die Besessenheit« vor.
Nur 66 luftig gedruckte Seiten hat Annie Ernaux's Buch, doch der erste optische Eindruck einer literarischen Petitesse täuscht. Die Literaturnobelpreisträgerin von 2022 spürt in »Die Besessenheit« in ungeheuer verdichteter Form einer Obsession nach. Der Ausgangspunkt ist eigentlich banal. Die Ich-Erzählerin hat sich nach 6 Jahren Beziehung von einem Mann getrennt, im Buch mit W abgekürzt.
Aus Überdruss, wie aus dem Unwillen, meine nach 18 Jahren wiedererlangte Freiheit für ein Zusammenleben aufzugeben, nachdem er sich von Anfang an gesehnt hatte.
Eine Trennung ohne größere emotionale Turbulenzen also, so scheint es zunächst. Doch einige Monate später berichtet W. der Erzählerin, dass er mit einer anderen Frau zusammenziehe.
An meinem Gefühl der absoluten Niederlage merkte ich, dass ein neues Element hinzugekommen war. Von diesem Moment an nahm die Frau mein Leben in Besitz. Ich dachte nur noch durch sie.
Aufschlussreich ist hier die Formulierung »durch sie«, nicht »an sie«, denn nicht nur die Gedanken von Annie Ernaux's Erzählerin schweifen häufig zu der Neuen.
Die Frau füllte meinen Kopf, meine Brust und meinen Bauch, begleitete mich überall hin, diktierte mir meine Gefühle. Gleichzeitig ließ mich diese ständige Anwesenheit intensiver leben. Sie löste Regungen aus, die mir bis dahin fremd gewesen waren, setzte eine Energie und einen Erfindungsreichtum frei, deren ich mich nicht für fähig gehalten hätte, trieb mich konstant zu fieberhaften Aktivitäten an. Die Frau beschäftigte mich im doppelten Wortsinn. Ich war von ihr besessen.
Diese Obsession lässt die Erzählerin Dinge tun, die ihr noch Monate zuvor völlig fremd gewesen wären. Fieberhaft versucht sie, den Namen der Frau herauszufinden, ihr Alter, ihren Beruf, ihre Adresse. Der Ex-Freund ist aus naheliegenden Gründen zurückhaltend mit Informationen, also recherchiert sie selbst. Kuriose Randnotiz, Annie Ernaux hat diesen Roman 2001 geschrieben und ihre Erzählerin recherchiert noch im Minitel, dem französischen Vorgänger des Internets. Einzig an diesem technischen Detail merkt man dem Roman sein Alter an. Ansonsten ist die Besessenheit eine zeitlos gültige Beschreibung der perfiden Macht von Eifersucht. Annie Ernaux schreibt in knappen Sätzen und prägnanten, präzisen Bildern über die Wucht eines Gefühls, das dazu führt, dass die Erzählerin sich verwünscht fühlt, sich in bestimmten Pariser Stadtteilen auf feindlichem Gebiet wähnt, weil ihr dort das neue Paar über den Weg laufen könnte. Auch Paranoia mischt sich in den Schmerz, den sie nun über die Trennung empfindet. Hatte sie vielleicht doch noch nicht mit dem Mann abgeschlossen? Oder entsteht die Obsession aus der Unerreichbarkeit des früheren Partners? Die Erzählerin vergleicht ihren Zustand mit einer Krankheit, einer Depression, somatisiert, erklärt oder psychologisiert aber ansonsten nicht. Ernaux geht es darum, Worte zu finden für das Existenzielle dieser Erfahrung. Ihre Erzählerin schreibt sich mit »Die Besessenheit« aber nicht in einem kathartischen Sinne von ihren dunklen Gefühlen frei, vielmehr dokumentiert sie diese Phase als wichtiges, intensives Erlebnis.
Dieser Zustand hielt die alltäglichen Sorgen und Ärgernisse auf Abstand. Er versetzte mich in gewisser Weise an einen Ort, an dem die übliche Mittelmäßigkeit des Lebens nicht an mich herankam.
Als das Wesentliche beschreibt die Erzählerin ihre Eifersucht zu jener Zeit und will sie deshalb erforschen, in Worte fassen und durch Aufschreiben bewahren. Auch die möglicherweise fragwürdige Vorbildfunktion ihres Textes für andere eifersüchtige Frauen reflektiert sie klug und bleibt bei ihrem Entschluss.
Schreiben ist für mich eine Möglichkeit gewesen, das zu retten, was schon nicht mehr meine Realität ist. Keine Empfindung mehr, die mich auf der Straße überfällt und von Kopf bis Fuß erfasst, sondern nur noch die Besessenheit. Ein klar umrissener Zeitraum der Vergangenheit.
Sonja Fink hat Annie Ernaux's klare Sprache grandios treffend ins Deutsche übersetzt. Die Besessenheit ist die literarisch enorm dichte Selbsterkundung einer Frau, die mit großer Empathie, aber rückblickend auch selbstironisch auf ihr früheres Ich schaut und dabei Grundsätzliches nicht nur über die Eifersucht, sondern über große Gefühle allgemein und über das Schreiben formuliert.
Das meint Dina Netz. Die Besessenheit von Annie Ernaux erscheint morgen bei Surkamp. Aus dem Französischen hat das Buch Sonja Fink übersetzt. Und gleich treffen wir hier im Lesenswert-Magazin Marlene Dietrich und Greta Garbo. Den Spuren der beiden Schauspielerinnen folgt Angela Steidel in ihrem neuen Roman Ins Dunkel. Mit Angela Steidel spreche ich gleich nach etwas Musik L'Imperatrice mit Girl. You can blow up, you can cry, keep the flame in your eyes. You're no maniac girl. Passion isn't a disease. Don't go down on your knees. Ooh. You're no maniac girl. I know you're not the person you wanna be. I know you're there to bear your fragility. I know you know our invisibility could last an eternity. I know you know it's not that you wanna flee. I know you're stuck just by the intensity. Kannten Sie sich nun oder nicht? Greta Garbo und Marlene Dietrich. Haben Sie sich gegenseitig die Liebhaberinnen ausgespannt und in Hollywood vielleicht sogar einen Mordanschlag auf Adolf Hitler geplant? Die Autorin Angela Steidele lässt uns das zumindest glauben. Ihr neuer Roman spielt in den 20er, den 30er und den 60er Jahren. Er erzählt von den großen Filmstars wie Greta Garbo und Marlene Dietrich, von Erika Mann und ihrem antifaschistischen Kabarett Die Pfeffermühle. Vom Übergang vom Stumm zum Tonfilm, aber vor allem auch von der Dunkelheit, die der Nationalsozialismus über die Welt gebracht hat. Ins Dunkel heißt dieser Roman von Angela Steidele, die wie auch in ihren vorherigen Büchern Recherche und Fiktion, Licht und Dunkel miteinander verwebt. Mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Steidele.
Guten Tag.
Ihr Roman, der beginnt mit dem Satz, wir sitzen im Dunkeln. Was für ein Dunkel ist das?
Zu Beginn ist es das Dunkel des Kinos, denn der nächste Satz ist, auf der Leinwand sehen wir, und dann wird eine Szene im Schnee beschrieben, und wir sehen also beim Lesen einen Film, während wir im Dunkeln sitzen. Diese Erzählhaltung wird den ganzen Roman über durchgehalten, aber nach und nach wird deutlich, dass dieses Dunkel eine weitere metaphorische Ebene hat, denn der Roman führt auch ins Dunkel des 20. Jahrhunderts.
Genau, in die dunkle Zeit des Nationalsozialismus, über den werden wir auch noch sprechen. Sie haben gesagt, eben eine Winterszene, 1969 ist das Jahr, ein kleiner Ort, Klosters in der Schweiz. Dort treffen wir Greta Garbo und Erika Mann und die beiden erinnern sich daran, wie sie sich kennengelernt haben in Berlin, in ihrer Zeit in Hollywood. Das ist quasi der Startpunkt ihres Romans. Warum dieser kleine Schweizer Ort?
Das hängt mit Greta Garbos Lebensfreundin Salka Viertel zusammen. Die Greta Garbo in den 1920er Jahren in Hollywood kennengelernt hat, die dann das Drehbuch für Greta Garbos Film Königin Christine geschrieben hat und noch weitere spätere Drehbücher. Die beiden sind immer befreundet geblieben, Greta Garbo und Salka Viertel. Und als Salka 1960 nach Klosters in der Schweiz gezogen ist, dem Nachbarort von Davos, hat Greta Garbo sie Jahr für Jahr besucht, bis zu Salkas Tod und noch bis zu ihrem eigenen letzten Sommer. Das ist aber historisch immer im Sommer gewesen. Ich erlaube mir die historische Freiheit, Greta Garbo einmal im Februar nach Klosters kommen zu lassen, 1969. Denn da waren historisch auch tatsächlich Erika Mann und ihre letzte Lebensgefährtin Sinje von Scanzoni in Klosters. Und der Roman nimmt sich da die eine fiktionale Freiheit, Greta Garbo einmal vom Sommer in den Winter nach Klosters zu transferieren, damit das Quartett da perfekt ist und die in Rückblenden sich erinnern können. Zuerst an die gute alte Zeit und dann bald nicht mehr so gute.
Welche dieser Frauen war vielleicht so die Ausgangsfigur für Sie, dass Sie eben so ins Nachdenken gekommen sind über diese Jahrzehnte von 1920 oder 24, wenn es dann wirklich losgeht, bis eben 1969, dieser Winter in Klosters?
Meine erste große Liebe war Greta Garbo. Die habe ich mit 12 in diesem Film Königin Christine gesehen. Und es war um mich geschehen. Eine Königin, eine Frau in Männerkleidern, die ihre Hofdame auf den Mund küsst und die einen Krieg, den 30-jährigen, beenden möchte und die Wissenschaften und Künste fördern. Viele Jahrzehnte war das ein Privatvergnügen. Ich bin von diesem Film aus in die Filmgeschichte eingetaucht. Ich bin Greta Garbo-Expertin geworden. Ich liebe den frühen Film, den Stummfilm, den Tonfilm. Aber das war alles privat. Und man muss als Schriftstellerin dann irgendwann sagen, ja, das ist privat und soll auch privat bleiben. Oder ist da etwas, wo ich einen Stoff tatsächlich heben kann? Und wenn, was hätte der denn mehr zu sagen, auch anderen Menschen zu sagen und auf welche Art und Weise? Für mich war die Verzweiflung über unsere Gegenwart die Hilfe sozusagen, um diesen Stoff heben zu können. Denn ich beobachte, dass heutzutage die filmchenbasierten sozialen Medien und die digitale Revolution, also ein krasser Medienwechsel, einen starken Anteil am Aufkommen, am neuerlichen Aufkommen des Faschismus haben und der Rückkehr der starken Männer, des Patriarchats, des Angriffs auf Frauenrechte, auf die Demokratie. Da liegen Parallelen zum frühen Film, denn der Film, als er in den 1910er, 20er Jahren so wurde und dann mit dem Tonfilm ab 1930, wie wir ihn kennen. Auch dieser Film wurde als krasser Medienwechsel wahrgenommen, der die Wahrnehmung der Wirklichkeit des Publikums erschütterte. Was ist denn nun echt? Was können wir wissen? Ist das dokumentarisch oder ist das erfunden? Zumal der frühe Film, wie zum Beispiel die UFA, bewusst als Produktionsfirma für Propaganda gegründet wurde, im Ersten Weltkrieg von Ludendorff. Das heißt, es ging nie um Filmkunst, wie wir das vielleicht denken, sondern um Fälschung von Wirklichkeit.
Wie haben Sie da Ihre eigene Rolle als Autorin wahrgenommen? Weil Sie hatten gleich zu Beginn mit dieser Szene in Klosters, hatten Sie schon gesagt, eigentlich war Greta Garbo immer im Sommer dort, aber Sie nehmen sich die Freiheit, sie im Winter dort auftauchen zu lassen. Es gibt auch eine Szene, die ich sehr gerne mochte, da kommen Sie auch quasi vor in diesem Buch, da besuchen Sie nämlich Marlene Dietrich in Paris, geben sich als Ihre neue Pflegerin aus, aber eigentlich wollen Sie nur eine Sache endlich erfahren, nämlich, wie war das denn mit Marlene Dietrich und Greta Garbo? Haben die sich nicht vielleicht sogar schon in Berlin getroffen? Also es gibt vielleicht auch diese privaten Fragen, die Sie umtreiben, die kommt da eben auch in dem Buch vor. Aber gleichzeitig merkt man eben, Sie haben wahnsinnig viel recherchiert, aber Sie erlauben sich auch eine gewisse Freiheit natürlich als Autorin mit der Fiktion zu spielen. Wie haben Sie da quasi die Balance gehalten zwischen Wahrheit und Dichtung, zwischen Licht und Dunkel?
Die Rückblenden, die wir lesen und dann auf der Leinwand vielleicht imaginär sehen, widersprechen sich. Also alle stricken an den Legenden und Lügen ihres Lebens, in den Dialogen wie auch in ihren Memoiren. Und ich projiziere natürlich auch eine bestimmte Fassung, zwar aus den Quellen aufwendig recherchiert, aber letzten Endes eben doch in einen Roman gegossen und mit meiner Fantasie angereichert, besonders da, wo die Leerstellen sind, wo wir also gar nichts wissen können. Und in diesem Roman und besonders in dieser Szene, wo ich dann Marlene Dietrich imaginär in ihrer Pariser Wohnung besuche, da gebe ich meinen Figuren die Chance, sich gegen mich zu wehren und meine Projektion. Sie stellen da schon richtig, was ich bislang erzählt habe und sagen, das kann da gar nicht sein. Und so kommt also ein Schwung in den Roman, wo beim Lesen klar ist, okay, das ist hier ein Angebot, ein stimmiges und plausibles, aber es muss nicht ganz so gewesen sein. Und da ist der Roman ganz bei sich und zwinkert sozusagen den Leserinnen und Lesern zu. Macht euch euren Reim drauf, ihr kommt ums eigene Denken nicht rum.
Also auch wir sollen ein bisschen dem Roman misstrauen und vielleicht auch seiner Autorin an manchen Stellen. Und dafür haben sie eine ganz eigene Sprache gefunden. Es ist quasi auch ein Film in Romanform. Also wie die Szenen sich aufbauen, wie sie eine Dynamik auch entwickeln im Film, wie sie Einstellungen auch beschreiben. Es gibt auch viele Dialoge und auch genauso einen Kommentar auch an uns gerichtet als Leserin und Leser. Also wenn zum Beispiel Marlene Dietrich das erste Mal auftritt als junge Frau in Berlin, da heißt es, ach, so jung haben wir sie gar nicht erkannt. Wie haben Sie diesen Stil gefunden und vor allen Dingen auch so durchgehalten?
Die Idee, ich schreibe einen Roman über Schauspielerinnen und der Film spielt eine ganz große Rolle, hat mich beim Nachdenken, wie ich diesen Stoff heben kann, dann auf die Idee gebracht, ja Mensch, wie wäre es, wenn ich einen Roman erzähle, wie wenn wir einen Film sehen würden? Ich habe Skizzen gemacht und das probiert und habe gemerkt, dass wir gucken einen Film eigentlich sehr gut und sogar sehr leicht aufgeht. Und das hat damit zu tun, dass der frühe Film sich einige seiner Mittel beim älteren Roman abgeguckt hat. Zum Beispiel die Rückblende, die in meinem Roman sehr wichtig ist. Das kannte schon die klassische Novelle im 19. Jahrhundert, wo es eine Rahmenerzählung und eine Binnenerzählung gibt. Oder auch die Parallelmontage. Zwei Geschichten ereignen sich gleichzeitig und berühren sich immer wieder. So haben schon Tolstoi und Dickens und so weiter im realistischen Roman gearbeitet. Und so hat mir das unglaublich Spaß gemacht, einen Roman so zu schreiben, wie wenn ich einen Film sehen würde. Die größten Skrupel hatte ich tatsächlich bei dem Wir dann. Das ist halt nicht als Pluralis Majestatis aus dem 19. Jahrhundert gemeint, sondern als Gemeinschaft derer, die im Kinosaal sitzen und einen Film sehen. Und dann hatte ich trotzdem Sorge, kann ich wirklich wir sagen und das durchhalten? Wer soll denn dieses wir sein? Und da hat mir ja auch die Gegenwart Mut gemacht. Denn derzeit setzen sehr viele daran, uns zu spalten und uns gegeneinander aufzuhetzen und Hass zu säen. Und dabei ist doch das, was uns als Menschen verbindet, so viel stärker und größer und so viel mehr. Die ganze Conditio Humana möchte ich es mal nennen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das sogar ein großes und sogar ein politisches Zeichen, ein Wir zu schaffen, das einvernehmlich im Kino sitzt und verträglich und im Guten miteinander einen Film sieht. Und so habe ich dann Mut gefasst, diese Perspektive zu wählen.
Wir hatten ja eingangs erwähnt, dass die erste Szene Ihres Romans in Kloster spielt, Nachbarort von Davos, wie da die vier Frauen zusammensitzen, sich austauschen, diskutieren, über die Vergangenheit sprechen, sich unterschiedlich erinnern. Das hat auch so ein bisschen, vor allem im Winter eben auch, hat so ein bisschen an den Zauberberg erinnert. Dann ist ja auch Erika Mann noch dabei. Die vier machen auch einen Ausflug in das Zauberberg-Sanatorium und gucken sich dort um. Sie sprechen auch viel über Thomas Mann und wie die Mann-Familie sich im Zweiten Weltkrieg verhalten hat oder nicht verhalten hat. Jetzt erscheint Ihr Buch auch quasi im Thomas Mann-Jahr. Es ist vielleicht auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern so eine feministische Antwort auf den Zauberberg, Ihr Roman Ins Dunkel?
Genau so ist er gemeint. Und mit dem Augenzwinkern und dem Feminismus. Im Zauberberg reden reiche Männer oder die sich's leisten können, im Berghof-Sanatorium in Davos. Klosters ist der Nachbarort, etwas tiefer gelegen. Und bei mir reden die zwar auch berühmten, zum Teil reichen, zum Teil aber auch sehr armen Frauen, wie Salka Viertel, miteinander über Gott und die Welt. Da ist also schon ein, das ist zwar Zufall durch die tatsächliche Ortswahl von Salka Viertel mit Wohnort Klosters, aber da Erika Mann historisch verbürgt sich dort eben ebenfalls niederlassen wollte, hatte ich da eine Steilvorlage, meinen Roman auch mit Blick auf den Zauberberg zu konzipieren, wenn auch jetzt nicht als Gegenroman oder so gedacht, sondern sozusagen kleine Ausflüge. Das war herrlicher historischer Stoff, den ich wunderbar verarbeiten konnte. Und zwar umso mehr, als Thomas Mann nun eine besonders interessante Gestalt ist bei der Frage Kunst und Literatur, wie hältst du es mit der Politik? Denn Thomas Manns literarisches Œuvre ist politikfrei und vor allem, man muss fast sagen, demokratiefeindlich. Es hat keine einzige interessante Frauenfigur oder auch nur überzeugende Frauenfigur in seinem riesigen literarischen Œuvre geschaffen. Ich bin Thomas Mann als Epiker unendlich verbunden. Alles, was ich an Arrangement, von epischem Arrangement, von Erzählen weiß, habe ich von ihm gelernt. Und gleichzeitig bin ich als Demokratin und Feministin von einem wie Thomas Mann tief enttäuscht, beziehungsweise da finde ich halt keine Anregung, sondern da ist, regiert das Ancien Regime. Und die interessante Figur ist da seine Tochter, Erika Mann. Es war ja sie und ihr Bruder Klaus, die Thomas Mann ins Exil, fast möchte ich sagen, gezwungen haben, die 3 Jahre lang in den 30, von 33 bis 36 an ihrem Vater verzweifelten, weil er zwar in der Schweiz lebte und nicht in Nazi-Deutschland, aber den öffentlichen Bruch vermied im Hinblick darauf, dass er seine Bücher dort noch verkaufen wollte. Und das ist natürlich eine extrem spannende Situation, aus der ich dieses Thema Kunst und Politik in eine Handlung bringen konnte. Und auch Thomas Manns späteres Engagement für die Demokratie, die jetzt im Thomas Mann ja so überraschend groß geschrieben wird, die stimmt eigentlich mit den Quellen nicht überein, sondern sagt mehr über unser gegenwärtiges Bedürfnis, in einem so großen Autor wie Thomas Mann doch auch einen wackeren Demokraten zu finden. Sein Bekenntnis zur Demokratie war nur den Exzessen des Nationalsozialismus geschuldet und dass er einsehen musste, so geht's auch nicht. Aber ein überzeugter Demokrat, der gedacht hätte, alle Menschen sind gleich, das war Thomas Mann nun wahrlich nicht. Dazu muss man einfach nur die Briefstellen lesen, wie die Familie Mann zum Beispiel über ihre schwarzen Hausangestellten in Los Angeles gesprochen hat.
Die Autorin Angela Steidele, ihr neuer Roman Ins Dunkel erzählt von den politischen und künstlerischen Umbrüchen im 20. Jahrhundert, von großen Stars wie Marlene Dietrich oder Greta Garbo und ihren heimlichen Liebschaften. Frau Steidele, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ins Dunkel erscheint bei Surkamp, ist 357 Seiten stark und kostet 26 Euro. Und jetzt hören wir Marlene Dietrich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Die Dietrich singt Kisses Sweeter Than Wine.
There once was a young man who'd never been kissed. He got to thinking it over. How much he had missed. So he found a gal, he kissed her, and then, well, wouldn't you know, he kissed her again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. He asked her to marry and be his good wife, and to make him happy the rest of his life. He begged and he pleaded like a natural man, and wouldn't you know, she gave him a hand, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. He worked mighty hard, and so did his wife, working hand in hand make a good life. There was corn in the fields and wheat in the bins. Wouldn't you know, he was the father of twins, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Their children numbered just about four, and they all had sweethearts knocking at the door. They all got married, didn't hesitate. Before long he was the grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine.
Während Angela Steidele am liebsten ganz tief in historische Stoffe eintaucht, erkundet die Leipziger Autorin Verena Kessler unsere Gegenwart. In ihrem letzten Roman Eva ging es etwa um Mutterschaft, Kinderwunsch und die Klimakrise. Ganz anders ist ihr neues Buch. Das spielt in einem Fitnessstudio und heißt Gym. Und soweit ich weiß, ist das der erste deutsche Roman, der wie ein Kammerspiel zwischen Hantelbank und Umkleidekabinen spielt. Im Zentrum eine junge Frau, die sich ihren Job im Fitnessstudio erschwindelt und dann ganz schnell auf sehr ungesunde Art sehr ehrgeizig wird. Nina Wolf hat Gym gelesen und die Autorin Verena Kessler zum Training getroffen.
Also ich mache jetzt nicht so viel mit so Hanteln oder solche Sachen. Oder wir machen so einen kleinen Spaziergang auf dem Laufband zum Aufwärmen.
Literatur auf dem Laufband, also ungewöhnlich, nicht bei diesem Roman. Gym heißt er und spielt in einem Fitnessstudio. In so einem treffe ich heute Autorin Verena Kessler. Hier zeigt sie mir ihre Trainingsroutine. Und wir sprechen über ihren neuen Roman. Darin landet die Protagonistin als Angestellte hinter der Smoothie-Theke des Mega-Gym. Zunächst ohne Absicht dort zu trainieren, bis sie merkt, dass ihr Körper sich mit dem Kraftsport verändert.
Und sie merkt, sie wirkt plötzlich ganz anders auf die Leute. Bei ihr werden mehr Shakes am Tresen gekauft und so.
Vor 2 Jahren hat Verena Kessler selbst mit dem Trainieren in einem Fitnessstudio angefangen. Als Ausgleich zum Schreibtischjob. Meist 1-2 Mal die Woche, mittags, wenn das Studio leer ist.
Irgendwie fühle ich mich da ganz wohl und gehe deswegen ganz gerne hin. Und es gibt auch Phasen, wo ich dann, also zum Beispiel, als ich das Buch zu Ende geschrieben habe, die letzten 3 Monate bin ich gar nicht mehr gegangen.
Zwischen Hantelbank und Crosstrainer kam ihr die Idee zu einem Roman. Den Einstieg in den Job erschwindelt sich Kesslers Ich-Erzählerin. Mega-Gym-Chef Ferhard erzählt sie, ihren nicht gerade Fitnessstudio-konformen Körper habe sie nur, denn sie habe gerade
entbunden. Nicht, ich habe vor kurzem ein Kind bekommen, wie ein normaler Mensch es ausgedrückt hätte.
Die Lüge hält sie erstaunlich lange aufrecht. Zwischen dem Mixen von Smoothies und Proteinshakes mit obskuren Namen erzählt sie dem Roman und Studiopersonal von den Herausforderungen, die die vermeintlich alleinerziehende Mutter problemlos zu meistern scheint.
Ist es ein Roman über Kontrolle oder über Kontrollverlust?
Ja, beides eigentlich. Also sie kommt ja da an in einer Situation, wo sie komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren hat, auch wenn sie das vielleicht so jetzt nicht ausdrücken würde. Aber sie hat ihren eigentlichen Job verloren und hat sich irgendwie jetzt eine ganze Weile gehen lassen und fängt dann da an, in diesem Fitnessstudio zu arbeiten, womit sie eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit dieser Welt.
Im Grunde war es ganz simpel. Ein fitter, ein straffer, ein starker Körper war vor allem eins. Arbeit.
Diese Arbeit beschreibt Kessler auf knapp 190 Seiten und in 3 Sätzen. Also im Sinne einer Trainingsdramaturgie. In 3 Teile ist Kesslers Roman gegliedert. Sätze. Im Kraftsport die übliche Struktur, in der eine Muskelgruppe trainiert wird. 3x15 Wiederholungen. Dazwischen Rückblenden. Der alte Job, der, so viel sei verraten, mit einer ungeheuerlichen Tat der Erzählerin endete. Von Satz zu Satz wird die Verbissenheit ihrer Hauptfigur größer.
Ehrgeiz, der große Wunsch nach Anerkennung, das finde ich einfach sehr interessant. Und auch dieses Streben nach Leistung und wie sehr kann man das eigentlich verfolgen, ohne dass es einen krank macht. Was ist ja bei ihr ist es ja letztendlich so, dass es sie krank macht. Und das finde ich schon interessant, dass es auf der einen Seite ist das total gewünscht und anerkannt, dass man nach Leistung und Erfolg strebt. Und auf der anderen Seite soll man aber auf keinen Fall zu verbissen sein. Am besten fällt einem alles zu und man schafft auch noch alles andere.
Denn Gym ist keine reine Milieustudie der Fitnessszene. In dieser Welt voller Proteinshakes und Instagram-Posen stecken die gut trainierten Glutes, die Gesäßmuskeln, in Leggings. In der Erzählung steckt einiges an Zeitdiagnose. Ein Millennial-Roman durch und durch.
Obwohl ich jetzt vorher gar nicht gesagt hätte, dass ich mich so wahnsinnig viel mit dieser Fitnesswelt beschäftige. Aber das ist ja dann auch so eine Frage des Algorithmus. Also irgendwann habe ich, wenn ich mich bei Instagram eingeloggt habe, auch nichts anderes mehr gesehen und gemerkt, wie proteinbesessen diese Welt eigentlich ist. Und so sind die Dinge dann da so reingekommen.
Hüttenkäse, Protein und Pumpen. Diese Gegenwartsmarker treten im Mega-Gym personifiziert in Form der Figuren auf. An ihnen verhandelt Kessler Leistungsdruck, Kontrolle, Körperbilder und die sozialen Medien amüsant mit. Da gibt es zum Beispiel die Trainerin Svetlana, die schließlich mit ihrem Instagram-Account, auf dem sie ihre tanzenden Pobacken präsentiert, viral geht. Eine Kränkung für das Erzählerinnen-Ego, der Growth und Gains bald nicht mehr reichen. Chef Ferhat stellt ihr einen Trainingsplan zusammen.
Wir fangen mal mit 45 Kilo an. Klingt vielleicht viel, aber in ein paar Wochen wirst du schon dein Eigengewicht auflegen können. Und in ein paar Monaten ist auch das Doppelte bis Dreifache drin. Man glaubt immer gar nicht, wie viel ein Mensch bewegen kann. Auch Frauen. Unterschätz dich da nicht. Im Grunde gibt's kein Limit. Ein leichter Schwindel erfasste mich. Kein Limit, keine Grenzen.
Kein Limit haben auch Kesslers Eskalationsfantasien. In Jim erschafft sie eine überzeichnete, ja absurde Welt.
Und dann sieht sie Vic, die eine krasse Bodybuilderin ist und wirklich diese von diesem Ideal abweichenden Muskeln hat und will es natürlich auch noch doller als Vic. Sie will dann einfach krasser werden als sie.
Beim Schreiben halfen ihr deshalb nicht nur eigene sportliche Erfahrungen, sondern auch Recherche. Unter anderem ein Telefonat mit einer echten Bodybuilderin.
Es geht hier überhaupt nicht darum, wie das aussieht, sondern was das eigentlich für eine Leistung ist. Die richten ihr Leben darauf aus, die trainieren so viel. Und dazu gehört halt diese ganz strenge Ernährung, damit man dann für Wettkämpfe so, die sind dann runtergehungert, damit man die Muskeln so gut sehen kann. Und die sind eben auch, also krass auf dieses, die sind krass ehrgeizig und krass auf diesen Erfolg dann bei Wettkämpfen gepolt.
Kesslers Protagonistin ist dabei wenig sympathisch. Die Kolleginnen im Mega-Gym belächelt sie. Die Mütter, denen sie in einem Kurs zum Pre-Baby-Buddy verhelfen soll, vergrault sie schnell mit ihren neoliberalen »Du kannst alles schaffen, wenn du dich nur richtig anstrengst« Ansprachen.
Also über meine Protagonistin würde ich nicht sagen, dass sie Feministin ist. Sie ist eher Egoistin. Und ich glaube, sie würde es auch über sich selber nicht sagen, weil das für sie ist es relativ egal, weil das so was Gesellschaftliches ist und die Gesellschaft ist ihr eigentlich völlig egal. Für sie zählt sie selbst, ihre Ziele, was sie erreichen möchte und dass sie sich eben abhebt von den anderen.
Im Studio zeigt mir Verena Kessler ihre Lieblingsgeräte. Wichtig sei ihr beim Training selbst eher der Spaßfaktor. Und Körper und Geist in Einklang zu bringen.
Also Schreiben ist ja dieses ständige in seinem eigenen Kopf sein und der Körper stört dabei ja fast und macht sich dann irgendwann bemerkbar durch die Rückenschmerzen und dann ist schon, also ich fand es schon immer gut, dann zu sagen, so jetzt gehe ich einfach mal ins Fitnessstudio und der Kopf ist dann schon auch aus.
Das sagt die Autorin Verena Kessler über ihre Sportroutine. Meine Kollegin Nina Wolf hat sie im Fitnessstudio getroffen, denn dort spielt auch Kesslers neuer Roman. Der heißt Jim und ist bei Hansa Berlin erschienen. 192 Seiten kosten 23 Euro. Und jetzt ein Song, der in meinem Sportstudio sehr gerne gespielt wird. Levitating der Musikerin Dua Lipa.
Yeah, 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 yeah. I got you.
An manischer Depression haben schon viele Künstler gelitten, unter ihnen Edgar Allan Poe, Henry James und August Strindberg. Der Theaterautor und Romancier Thomas Melle ist an der schwersten Variante Bipolar 1 erkrankt. Über sein Leben mit dieser Krankheit hat der 1975 geborene Schriftsteller bereits das Buch Die Welt im Rücken geschrieben, mit dem er, wie auch schon mit seinen beiden vorhergehenden Büchern 3000 Euro und Sixter, für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Nun legt Thomas Melle ein weiteres Werk mit stark autobiografischen Zügen vor. Haus zur Sonne heißt es und Knut Kortzen hat es gelesen.
Dieses Buch durchzieht eine große, scharfe Traurigkeit, wie es auf seinen letzten Seiten heißt. Thomas Melle schreibt ein weiteres Mal, so wie schon in seinem furiosen, radikal autobiografischen Buch »Die Welt im Rücken« 2016 über jene fürchterliche, unheilbare psychische Erkrankung, die den Erzähler von Haus zur Sonne, seines Lebens müde werden und den erlösenden Tod herbeisehnen lässt. Dieser Erzähler ist 50 Jahre alt, so wie Melle, arbeitete einst wie Melle fürs Theater und war wie er 2019 in allerlei sozialmediale Händel auf Twitter verstrickt, als er es gewagt hatte, den Nobelpreisträger Peter Handke in einem Zeitungsartikel gegen dessen Kritiker zu verteidigen. Vielleicht hat die Krankheit, die mich gebrochen hat, mich erst zum Schriftsteller gemacht. So hatte Thomas Melle 2016 in seinem Buch »Die Welt im Rücken« gemutmaßt und damals im Interview gesagt,
Schriftsteller wollte ich eh immer sein, nur dass genau dieses Thema nun zu meinem bisherigen Lebensthema geworden ist, das hatte ich eigentlich anders eingeplant. Ich hätte gern darauf verzichtet. Andererseits ist es eine Aufgabe, eine existenzielle Aufgabe, mich dem zu widmen und das in eine Form zu bringen. Eine Aufgabe hat auch nicht jeder.
Zu seinem neuen Roman will Thomas Melle kein Interview geben. Haus zur Sonne ist die finstere und im Wortsinn todernste Fortschreibung von Die Welt im Rücken. Hat sein Ich-Erzähler doch nach einem neuerlichen, schweren, manischen Schub so viel verbrannte Erde hinterlassen wie noch nie. Freunde weg, Wohnung weg, Geld weg, Ruf zerstört. Er hat sich weggeschossen aus der Gesellschaft. Was Mediziner eine depressive Episode nennen, hat für denjenigen, der sie durchmacht, alles andere als vorübergehenden Charakter, eher finalen. Er fühlt sich am Ende. Sein Lebensfunke sei erloschen, schreibt er. Und weiter, ich war Asche.
Memoir, Autofiktion, ich weiß es nicht genau. Für mich war es erst ein Bericht, der aber natürlich einen Protagonisten und eine Handlung hat, also auch romaneske Formen hat.
So wie die Welt im Rücken kann man auch Haus zur Sonne mit einem Oxymoron Didier Eribons einen non-fiktionalen Roman nennen, wobei das neue Buch im Gegensatz zum Vorgänger fast keine komischen Ausflüchte mehr kennt, sondern uns in einen zähen Strudel mit den immer selben Gedankenschleifen zieht und insofern ein vermutlich sehr genaues Abbild der Krankheit ist, die einen aus diesem ewigen Mahlstrom der Verzweiflung nicht mehr auftauchen lässt. Nach dem Besuch schier unzähliger Kliniken und Psychiatrien sucht der Erzähler jetzt mit dem titelgebenden Haus zur Sonne ein fiktives, vom Staat mitbetriebenes Hospiz auf. Eine letzte Zufluchtsstätte für alle Sterbewilligen. Kein Krankenhaus, kein Sanatorium. Nein, eine perfide Maschinerie der Euthanasie, in die man sich, existenzmüde, als Klient selbst einweist. Auf den aseptischen Fluren dieses Hauses entspinnt sich ein Mystery-Horror-Drama der anderen Art. Der Erzähler trifft andere Todessehnsüchtige, lauter Untergeher, die alle so wie er nur verschwinden wollen und tatsächlich auch nacheinander gehen. Wie sie gehen, bleibt im Verborgenen. Vorher durchleben sie, so wie der Ich-Erzähler, in wie auch immer genau induzierten Simulationen noch virtuelle Alternativgeschichten ihres Lebens. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich mich hier anders verhalten hätte, wenn ich ein anderer geworden wäre? Das sind Momente, in denen sich die Insassen kurz einmal vergessen können, um dann, zurückgekehrt aus diesen Traumwelten, umso härter auf dem Boden der Wirklichkeit wieder aufzuschlagen. Dieser Roman hat etwas Niederschmetterndes, Gnadenloses, in all seiner Vergeblichkeit, aber er ist eben auch sehr ehrlich, weil hier kein Checker-Autor schreibt, wie Melle das nennt. Nein, hier schreibt einer, der weiß, was es heißt, wirklich unrettbar verloren zu sein.
Ich dachte, ich könnte wenigstens als Fehlnummer ein Vorbild sein. Anderen Mut machen, Leben zeigen, dass es möglich war, sich aus der ganzen Katastrophe wieder herauszuarbeiten. Da Da lag ich falsch, denn sie kam immer wieder und immer heftiger. Das wusste ich theoretisch, aber praktisch war es immer wieder ein Schock und bedeutete auch am Ende den Verlust jeglicher Würde.
Haus zur Sonne lässt uns den depressiven Tran in all seinem Schrecken, all seinen Loops durchwarten und nimmt doch eine unerwartete Wendung. Denn am Saum des Todes rührt sich im Erzähler auf einmal Lebenstrotz, ein Zeichen der Hoffnung.
Sehr bewegend ist der neue Roman von Thomas Melle. Haus zur Sonne ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und hat 320 Seiten. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden die Gespräche mit Marco Wander und Angela Steidele sowie alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Rutjard Hasel. Ich bin Christine Hartauer und für heute verabschiede ich mich mit Bitter Streets von der britischen Musikgruppe Salt.
Don't fall.